Sie zählen zu den berühmtesten Kunstwerken der Welt. Die Stanzen des Raphael im Apostolischen Palast im Vatikan, gleich neben der Sixtina. Die ersten Pinselstriche an der Decke der Stanzen, zu Deutsch übrigens einfach Räume, setzte Raphael im September 1508. Sie feiern also in diesem Monat 500-jähriges Bestehen, worüber wir uns mit Professor Arnold Nesselrath unterhielten, Raphael-Forscher und Abteilungsleiter an den Vatikanischen Museen. 25 Jahre alt war Raphael und frisch aus Florenz eingetroffen. Und schon hatte er im Vatikan einen höchst prestigereichen Auftrag in der Tasche. Julius II., der mächtige Renaissance-Papst, wünschte, seine Repräsentationsräume ausgemalt zu bekommen. Seit 5 Jahren im Amt wollte er nicht länger die Säle seines Vorgängers nutzen, sondern lieber eigene ausstaffieren. Arnold Nesselrath.
In diesem Raum der heutigen Stanza della Signatura waren Raphael und Sodoma damit beauftragt worden, mit der Decke anzufangen. Dann hat es irgendeine Form von Unterbrechung gegeben und da hat Raphael dann die Schule von Athen ausgemalt und die Schule von Athen hat Papst Julius II. So gut gefallen, dass er alle anderen Maler auch in den Nachbarräumen entlassen hat und Raphael den Auftrag gegeben hat, diese Räume vollständig auszumalen.
Julius rief Künstler im Dutzend an den Vatikan, die seine Vorstellungen von Kirche, Amt und Welt bildlich wiedergeben sollten. Seit ein paar Monaten malte wenige Schritte weiter Michelangelo hinter verschlossenen Türen in der Sixtina und ließ niemanden hinein. Die Kunstsammlung der Päpste, die heutigen Vatikanischen Museen, nahm Gestalt an. Bramante leitete seit 2 Jahren den Neubau des Petersdoms. Der Vatikan wuselte nur so vor Künstlern und Handwerkern. Arnold Nesselrath hält die Stanza della Signatura für einen Höhepunkt der Renaissancekunst.
Der Raum war eine Bibliothek. An den Wänden waren die Bücher von 4 verschiedenen Fakultäten aufgestellt und jede Wand illustriert eine dieser Fakultäten.
Also Theologie, Philosophie, Jurisprudenz und anstelle der Medizin die Poesie.
Das Hauptfresko, das man sieht, wenn man in die Stanze hereinkommt, ist die sogenannte Disputa, also die Darstellung der Theologie. Ein Bild, das in 2 Zonen geteilt ist, Himmel und Erde. Im Himmel sitzt die Dreifaltigkeit. Die Disputa ist komponiert nach dem Schema einer Kirchenapsis. Unten der Altar und auf dem Altar ausgestellt die Hostie mit dem Altarsakrament.
Die Hostie bildet nicht nur den geometrischen, sondern auch den geistigen Mittelpunkt des Freskos. Gemäß den Auffassungen des Papstes stellt der Raphael hier einen echten Triumph der Kirche dar. Mit im Halbkreis angeordneten und auf Wolken sitzenden Patriarchen, Propheten, Aposteln und Märtyrern. Alles in allem inklusive Engel, gut 60 Leute.
Und der Einzige, der aus dem Fresko herausschaut, auf den Betrachter, ist eben Christus, der eben persönlich hier die Verbindung zum Betrachter des Freskos und zum Papst in diesem Raum sich befindet, herstellt.
Die Disputa widmet sich der Verherrlichung der geoffenbarten Wahrheit. Die Wahrheit der Vernunft hingegen ist Thema auf der gegenüberliegenden Wand mit der Darstellung der Schule von Athen. Lichtdurchflutet tritt uns die Philosophie entgegen, in vollkommener Perspektive und idealer Architektur. Viele halten dieses Fresko für Raphaels bedeutendstes.
In der Mitte kommen die beiden großen Philosophen, die Hauptphilosophen Platon und Aristoteles, auf den Betrachter zu. Und auch hier haben wir eine große Versammlung um diese beiden Philosophenfürsten herum, von denen einige zu identifizieren sind. Raphael hat das durch Attribute, durch Schriften klargemacht, dass rechts der Euklid, der auf eine Tafel zeichnet, da sitzt auf den Stufen Diogenes mit seiner Holzschale, da steht im Hintergrund links Sokrates und dahinter schaut dann eben auch Raphael noch als Selbstbildnis herein. Er hat sich also selbst unter die Philosophen begeben.
Künstler der Renaissance konnten im Übrigen nicht damit rechnen, dass ihre Werke der Nachwelt erhalten bleiben würden. Nicht nur im Vatikan war es gang und gäbe, Fresken nach einigen Jahren, spätestens Jahrzehnten, übermalen zu lassen. Neuer Papst, neue Kunst gewissermaßen. Deshalb haben viele Renaissance-Fresken eine betont gegenwartsbezogene Komponente. Sie zeigen beispielsweise Päpste, Kardinäle, Künstler, einträchtig neben antiken Philosophen oder Heiligen aus der frühesten Zeit des Christentums. Auch dafür sind die Raphael-Stanzen ein gutes Beispiel. Etwa die Darstellung des Dichterhügels Parnasse.
Über dem Fenster, das hochblickt zum Mons Vaticanus, ist der Parnasse gemalt. Hier sieht man auf dem Hügel sitzen den Apoll, der über seine Musik den Homer inspiriert. Homer singt dann vom Untergang Trojas. Vergil, den man rechts hinter ihm sieht, hat das ja dann in der Aeneis umgesetzt und darauf fußt wiederum Dante, der sich von Vergil in der göttlichen Komödie ja führen lässt. Und den sieht man auf der linken Seite von Homer, der dann diese Gattung des Epos letzten Endes bis zu den Päpsten hin trägt, sodass hier diese ganze Kontinuität dieser Kultur zum Tragen kommt, sodass zeitgenössische und antike Dichter miteinander vermischt. Wir haben hier eine ganze Reihe von Porträts zeitgenössischer Dichter, die zeigen, wie Julius II. Zwischen der Antike und seiner eigenen Zeit nicht mehr unterscheidet, sondern versucht, eine Verschränkung dieser Epochen zu erzielen und dieses goldene Zeitalter des Augustus wieder erstehen zu lassen.
Papst Julius II., dem man wie vielen Päpsten der frühen Neuzeit großes Selbstbewusstsein attestieren darf, ist unter all seinen Vorgängern und Nachfolgern auf Fresken und Bildern derjenige, den man am leichtesten wiedererkennt. Julius trägt als einziger Bart. Einen langen, weißen, charakteristischen Bart. Und das hat seinen Grund. Arnold Nesselrath, selbst übrigens Bartträger, holt ein wenig aus.
Julius II., er hatte 1507 Italien einigermaßen geordnet und vor allen Dingen den Kirchenstaat mit seiner zweiten Hauptstadt Bologna. 1511 gab es dann eine Erhebung in Bologna. Der französische König, der große Teile Italiens besetzt hielt, hat dann die Bolognesen unterstützt. Der Papst hat Bologna verloren und er hat dann einen Schwur getan, dass er sich nicht rasieren werde, bevor die Franzosen nicht aus Italien vertrieben sind und Bologna zurückerobert ist. Und er ist dann bärtig in Rom erschienen und dieses Fresko hält nun den Papst mit dem Bart fest. Der Bart gehört zu Julius' ganz persönlichen Zeichen für die göttliche Unterstützung, die er auf das Papsttum herunterruft. Der Bart ist ein zeitliches Zeichen für das Ringen des Papstes in den politischen Auseinandersetzungen dieser Zeit.